Vom Hausgiebel aus den Vorgärten oder hoch vom Baum herab schallen uns die melodischen Flötenstrophen eines unserer bekanntesten Sänger entgegen.
Ja, natürlich. Wir hatten sowohl dieses Buch Cello Wendland oder so, wo kleine Schallplatten mit drin waren. Das war irgendwie einer der wenigen erlaubten Westimporte. Und dann gab es die großen Schallplatten, mit, die von dem Günter Tembrock besprochen worden waren und auch herausgegeben worden waren. Das war ein großes Event, wenn wir die eben auflegten und dann die verschiedenen Vogelstimmen hörten. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich, ja, da bin ich 6 oder 7 Jahre alt gewesen, plötzlich zum Fenster gestürmt bin, weil eine Amsel sehr laut sang. Und das wusste ich schon, wie eine Amsel singt. Und dann hatten aber meine Eltern diese Platte heimlich aufgelegt mit der Amsel. Und ich kriegte dann erst mit, dass das aus dem Radio kam.
Das war die Schwarzdrossel, die Amsel.
Aber das hat mich jetzt nicht sonderlich enttäuscht, sondern eben dann auch mehr und mehr zu diesen Schallplatten hingeführt.
Pechblende und Zitronenfalter. Der Umweltschützer Michael Beleitis im Porträt. Feature von Alexa Hennings.
Drebnitz, Mitte der 60er Jahre. In dem Dorf am Rand der Kohlegruben in der Nähe von Zeitz werden in der Pfarrersfamilie Beleitis 3 Jungen groß. Der mittlere, um den geht es hier, Michael.
So pfeift die Singdrossel.
Dass so ein kleiner Jugendlicher, der in der DDR sich intensiv mit Umweltfragen beschäftigt, es schafft, gegen diesen Riesen des Uranbergbaus anzukämpfen. Und zwar erfolgreich, indem er im Grunde die Maus gegen den Elefanten oder David gegen Goliath oder wie immer man, welches Bild man nehmen will, gekämpft hat und gewonnen hat.
Nach dem Umzug unserer Familie aus dem Mansfelder Land in dieses Zeitz-Weißenfelser Braunkohlengebiet haben meine Eltern sowas wie ein Defizit an Kultur empfunden und sie haben ganz bewusst versucht, das auszugleichen, dadurch, dass sie uns Kinder mit Natur bekannt machen. Und deswegen sind sie mit uns zu Leuten auf dem Bauernhof gegangen, also im Nachbarort, oder haben uns auch Vogelkunde nahegebracht, sodass ich mich dann auch selber dafür entschieden hatte, einen Vogelbringer im Nachbardorf öfter mal zu besuchen und mich dem dann auch bei vielen Exkursionen anzuschließen, sodass ich diese ganz verschiedenen Vogelstimmen, also nicht nur der verschiedenen Arten, sondern auch der verschiedenen Bedeutungen, was die einzelnen Arten in welcher Situation damit meinen, gelernt habe. Und das ist eine Sache, für die ich auch heute noch ausgesprochen dankbar bin.
Im Nistkasten am Haus gieren fast flügge Jungvögel. Dazwischen vernehmen wir die Warnlaute der Alten.
Michael ist 7 Jahre alt, als er die Warnungen der Eltern zum ersten Mal negiert. Obwohl sie es nicht wünschen, möchte er Pionier werden. Er hatte am älteren Bruder gesehen, wie allein man sein kann, ohne Pioniertuch. Das wollte Michael nicht. Er wollte dazugehören. Später änderte sich das. Da fühlte er sich stark genug, etwas anderes zu tun als alle anderen.
Blaumeisen fütterten ihre Jungen.
Als die Jugendweihe herankam, war ich überhaupt nicht mehr so drauf, dass ich da unbedingt mit dabei sein wollte. Und so kam ich in diese eigenartige Situation, dass ich an dem Tag, als mein Jahrgang Jugendweihe hatte, ich eben frei hatte und war, wie eben auch sonst, wenn ich frei hatte, früh erstmal im Wald und in der Landschaft und bin dann mit ziemlich verschlammten Hosen und Gummistiefeln durchs Dorf gegangen und die Leute waren völlig verunsichert, gratulierten mir aber alle zur Jugendweihe, weil die meinten, das gehörte jetzt dazu, ich bin ja dieser Jahrgang und das wussten sie. und ich dann nur lächeln, Kopf schütteln konnte. Aber das war dann in dem Alter, wo ich da gar nicht mehr unbedingt dazugehören wollte und wo mir das auch überhaupt nichts ausgemacht hat, da nicht dabei zu sein.
Michael Beleites, Jahrgang 1964, das raspelkurze Haar nur unwesentlich länger als der Bart, der zwischen 2 und 3 Tageslängen changiert, lächelt. Er lächelt eher selten. Er ist ein Mensch, der viel nachdenkt, der auch beim Reden noch viel nachdenkt. Man merkt es an den Pausen.
Ja, genau. So, jetzt alle mal weg zu mir.
Potsdam, Haus der Natur, Frühjahr 2009. 5 Herren drängen sich auf einer schmalen Treppe. Pressefoto zur Eröffnung der Ausstellung Pflanzzeit, die kirchliche Umweltbewegung in der DDR. Für die Fotografen aus unerfindlichen Gründen kein erfreulicher Anlass. Eine Bemerkung, die halblautes Protestgemurmel der Herren nach sich zieht. Michael Beleites, grünes Sakko, grünes Hemd, grauer Pullover, erinnert eher an einen Oberforstmeister.
Liebe Frau Ausdauer, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe nun die Aufgabe, in diese Ausstellung einzuführen. Ich muss zunächst erstmal sagen, es ist ein Stück außergewöhnlich, dass sozusagen der Ausstellungsmacher zugleich auch Ausstellungsinhalt ist, also weil ich auch selber zu dieser Bewegung mit dazugehört habe, war manches einfacher, aber manches auch schwieriger. Und Jens Möller hat es ja gerade sehr schön eingeleitet mit den Schmetterlingsjägern. Vielleicht kommt ja daher, dass die Stasi, als sie angefangen hatte, mich zu verfolgen, dem operativen Vorgang den Namen Entomologe gegeben hat. Das sind die Schmetterlingsforscher.
Kreisdienststelle der Staatssicherheit Hohenmölsen, 1985. Im operativen Vorgang, römisch 6, Entomologe, wird der Bürger der DDR, Michael Beleites, wegen verdachtsintensiver Aktivitäten in der sogenannten Friedens-, Ökologie- und Umweltschutzbewegung mit der Zielstellung des Unterlaufens staatlicher Maßnahmen, verbunden mit der Nachweisführung, dass auf diesen Gebieten, besonders Umweltschutz, in der DDR zu wenig getan wird, operativ bearbeitet.
Bäume habe ich gepflanzt und in meinem Heimatdorf in Trebnitz freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Bäume sehe, die ich damals gepflanzt habe. Und meine, damals hat man nicht danach gefragt, wem das Land gehört und wem der Straßenrand gehört. Und man hatte einfach einen Spaten genommen und Bäume hingepflanzt und war froh, wenn sie stehen blieben. Und sie sind stehen geblieben.
Der B entstammt einer Pfarrersfamilie. Aufgrund pluralistischer Tendenzen in der elterlichen Erziehung entwickelte er frühzeitig negativfeindliche Ansichten zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR.
Da waren 3 Brikettfabriken, ein Kohlekraftwerk und eine Kohleschwelerei. Alles auf dem technischen Stand der vorigen Jahrhundertwende. Und es waren Tagebaurestlöcher, die mit Ascheschlamm oder mit Phenolabwässern zugespült waren, die richtig Giftseen waren. Und in diesem Kontrast, also Naturwahrnehmung in einem ökologischen Katastrophengebiet, bin ich aufgewachsen.
Sein Interesse galt von Kindesbeinen an der Natur und Umwelt. Charakterlich ist der B sehr willensstark, dabei jedoch eigensinnig und im gewissen Rahmen sporadisch und unberechenbar.
In Trebnitz war direkt 20 Meter hinter der Kirche ein steiler Abhang. Und das war der frühere Tagebau. Und da liefen aber Rohrleitungen entlang und da wurden Ascheschlämme aus den Braunkohlekraftwerken hineingespült. Und da gab es anfangs auch noch Gärten am Rande dieses Tagebaurestloches mit Obstbäumen und so, und das wurde dann immer mehr mit diesem Schlamm zugespült, sodass wir dann sahen, wie die Bäume eben nicht nur abgestorben sind, sondern mehr und mehr in diesem Schlamm versunken sind. Und das war nicht irgendwo weit weg, sondern das war 20 Meter hinter der Kirche von Trebnitz. Und das ist ganz komisch, wenn man das als Jugendlicher erlebt, da hineinwächst, ist es erstmal wie normal, weil man was anderes nicht kennt. Aber in dem Moment, wo man dann rauskommt und mecklenburgische Dörfer kennenlernt, merkt man, wie unnormal das eigentlich ist und dass es eigentlich absurd ist.
Mit 14 Jahren fährt Michael Beleitis zum ersten Mal nach Mecklenburg. Dort hatten junge Leute aus Kirchenkreisen begonnen, massenhaft Bäume zu pflanzen. Zehntausende kleine Zeichen der Hoffnung. Bis zu 300 Jugendliche aus der ganzen DDR trafen sich zu diesen Aktionen, die später als Beginn der Umweltbewegung in der DDR galten. Im Winter traf man sich in Schwerin zu ökologischen Seminaren. Jörn Mothes, einer der Initiatoren der Baumpflanzaktion, erinnert sich.
Schon beim ersten Winterseminar wurde uns vom Jugendkonvent in Sachsen-Anhalt ein junger Mann geschickt, der war 14 Jahre alt, ein brillanter Ornithologe, ein strategischer Denker, wie man sich das gar nicht vorstellen kann in dem Alter. Und das war Michael Beleitis.
Jörn Mothes, der Jugendfreund, der später Theologie studierte, erzählt von unzähligen gemeinsamen Naturerkundungen auf dem Darß und in der Kurischen Nehrung. Stunden und Tage beim Kranich beobachten und Vögel zählen.
Michael Beleitis verkörpert eine Gruppe von Menschen, die wir rückblickend in die letzten Jahrhunderte ja immer wieder finden. Die Naturwissenschaftler mit Pfarrhaustradition. Diese Linie verkörpert ja eine sehr enge, philosophisch begründete und im Sinne der Naturerkenntnis begründete Lebenshaltung. Und die ist eine dann auch für die Ökologie- und Umweltbewegung ein sehr wichtiger Impuls gewesen, der auch deutlich zu unterscheiden ist von dem oftmals sehr oberflächlichen und pragmatischen Ansatz, den die Ökoszene oder die Umweltszene sonst auch hatte. Das hat es bei Michael Beleitis nie gegeben. Das war und ist für ihn von übel. Auch deshalb ist er ja in vielen Bezügen in der Umweltbewegung der DDR ein Einzelgänger gewesen. Ein sehr erfolgreicher Einzelgänger.
Michael Beleitis wollte Biologe werden. Das war sein großer Traum. Doch er durfte kein Abitur machen und nicht studieren. So wurde er zoologischer Präparator am Naturkundemuseum in Gera, fing Schmetterlinge und präparierte sie, stopfte Heidelerchen aus und Adler, Rebhühner und Feldhamster, Steinkäuze und Hasen. All das, was es immer weniger gab in der Welt, in der er lebte und an der er litt.
All diese Arten, die ja auch irgendwo in kulturellen Wert haben, ob es Hasen gibt oder nicht Hasen gibt, das hat ja auch einen kulturellen Wert. Und diese, die dörfliche Landschaft prägenden Arten, die waren Ende der 70er Jahre alle weg. Es gab keinen Hasen mehr, keinen Hamster mehr, keinen Rebhuhn mehr, keinen Steinkauz mehr. Und das habe ich als einen schmerzlichen Verlust empfunden und ich wusste sehr wohl, dass das nicht an den chemischen Abwässern und an der Luftverunreinigung liegt, sondern dass es allein an der Konzentration und Chemisierung, also an der Entbäuerlichung der Landwirtschaft liegt.
Als der junge Präparator einmal die mineralogische Sammlung des Naturkundemuseums in Gera abstauben sollte, sah er das erste Mal ein Stück Gestein, das später für einige Jahre zu seinem Lebensthema werden sollte. Es war glänzend und pechschwarz. Pechblende. Dass es strahlte und dass es sich viele Bergleute einfach so als Schmuck in die Schrankwand stellten, erfuhr Michael Beleitis erst, als er sich auf eigene Faust auf die Spur der Pechblende begab. Jenes uranhaltigen Gesteins, das die Wismutkumpel aus der Erde holten.
Währenddessen eben andere Espenhain oder Bitterfeld vor der Haustür hatten, hatte ich von Gera aus die Wismut vor der Haustür. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, dann ist das mein Thema. Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendeine Veranlassung hatte, für ein Interesse in diesem Uranschlamm rumzustochern. Das hatte ich nicht.
Auf Betreiben der Stadtsicherheit verlor Michael Beleitis Mitte der 80er Jahre seine Arbeit als Präparator, durfte nicht mehr in sozialistische Länder reisen und es war ihm verboten, Berlin zu betreten.
Und nun kam Anfang 86 diese Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Und da dachte ich, ja, wenn das jetzt durch diese radioaktiven Substanzen, die mit dem Regen oder mit dem Wind aus Tschernobyl kommen, eine Rolle spielt, dann spielt das im Zusammenhang mit dem Uranbergbau sicher schon lange eine Rolle.
Michael Beleites, damals 22 Jahre alt, vertraute sich seinem älteren Freund in der Umweltbewegung an, dem Physiker Sebastian Pflugbeil, der ihm später auch beim Drucken und Binden der fertigen Dokumentation unterstützte und seine Wohnung dafür zur Verfügung stellte.
Und da hat er gesagt, ja, mach das und wo irgend möglich unterstütze ich dich dabei. Währenddessen alle anderen, mit denen ich das vorsichtig angesprochen hatte, gesagt hatten, um Gottes Willen, heißes Eisen, bloß die Finger davon lassen und das macht nur Ärger. Hat ja auch Ärger gemacht, das wusste ich, das war absehbar, aber aus meiner Sicht war das die Sache auch wert. Und mit der Unterstützung von Sebastian Pflugbeil war mir auch klar, dass ich, wenn es hart wird, nicht allein stehen werde. Und das war das Entscheidende dabei.
Und noch etwas bewegte den jungen Beleites, ihn als Christen, als Pfarrerssohn. Schon als 19-Jähriger in Zeiten der Pershing- und SS-20-Stationierung in West und Ost hatte er einen Brief an die Synode geschrieben. Er stellte in dem Brief eine Frage an die Kirchenoberen.
Wie weit ist denn die Gewinnung von Uran, an der ja auch viele Gemeindeglieder der christlichen Kirchen beteiligt waren, als Arbeiter der Wismut, wie weit ist diese Gewinnung von Uran in einer Situation, wo jeder weiß, es wird auch für militärische Zwecke eingesetzt, nicht als sowas zu werten wie Beteiligung an der Herstellung von Massenvernichtungswaffen?
Das saß. Die Antwort der Kirchenväter war verdruckst. Die Schneeberger Berggottesdienste wurden weiter abgehalten, nur dass nicht mehr wie früher das Silber und die Silberbergleute gesegnet wurden, sondern das Uran und die Uranbergleute.
Dass sie überhaupt nie daran denken, was daraus werden könnte, aus ihrem Uran, was sie daraus kratzen. Das hat mich so aufgeregt und das hat damals, hatte ich das vor allen Dingen von der Kirche erwartet, dass dort so eine Diskussion stattfindet und sie fand halt nicht statt. Und ich gebe zu, dass es auch von meiner Sicht sicher eine ethische Extremposition gewesen ist. Und da ist aber so massiver Widerstand mir entgegengeschlagen, auch noch nach der Wende, den ich so nicht erwartet hätte.
2 Jahre, 1986-87, recherchiert Michael Beleites, der Einzelkämpfer, im Wismutbereich. Das Wort Uran wird kaum ausgesprochen. Ein großes Tabu liegt über allem. Uran wird zu militärischen Zwecken gebraucht, für sowjetische Atomraketen. Es gilt höchste Geheimhaltung. Beleites spricht mit Anwohnern und ehemaligen Bergarbeitern, doch die Informationen sind gering. Überall trifft er auf eisiges Schweigen. Die Kumpel haben Angst. Es ist ihnen verboten worden, etwas über ihren Betrieb zu erzählen. Und die Privilegien ersticken ein Nachdenken über den Raubbau an Gesundheit und Natur. Wismutbergleute bekommen mehr Urlaub, mehr Ferienplätze, mehr Alkohol und bessere Lebensmittel. Michael Beleites macht auf eigene Faust seine Messungen zur Radioaktivität an Gebäuden, in Gärten, auf Feldern, in Gewässern, auf Halden. Forscht in internationaler Literatur zu den Zusammenhängen von Uranbergbau, Umweltbelastungen und Krankheiten. Eines Tages trifft er einen Mitarbeiter der radiologischen Gewässerüberwachung in Gera.
Und das war so geheim, der saß hinter 2 Türen, die keine Türklinke außen hatten, sondern nur eine Klingel. Und der saß hinter vergitterten Fenstern und war dort offenbar so vereinsamt, dass er zum ersten Mal erlebt hatte, dass sich jemand überhaupt für seine Arbeiten interessiert. Und dann lehnt er sich zurück und sagt, die Problematik ist folgendermaßen. Und hat 2 Stunden ohne Punkt und Komma erzählt. Und am Ende war das so, dass der mir sogar die Akten auf den Tisch gelegt hat, wo die Uranmesswerte der Weißen Elster drin waren. Und ich konnte das dann alles bei meiner Studie Pechblende nicht verwenden, ohne den zu gefährden. Und habe auf die Zahlen und all sowas verzichtet. Aber ich wusste, wo die Brennpunkte sind, wo die Schwachstellen sind. Und ich wusste auch ungefähr, in welchen Größenordnungen die radioaktive Umweltbelastung hier stattfindet.
Für 2 Wochen leiht sich Michael Beleites von einem Freund eine Videokamera aus und macht Aufnahmen. Zeigt, wie am Bahnhof Gera die Wismut-Arbeiter die Züge Richtung Uranbergwerk besteigen. Dokumentiert uranhaltige Halden, Wassereinleitungen, Schlammberge. Freunde schmuggeln das Filmmaterial nach West-Berlin. Es entsteht in der ARD eine Dokumentation, die in der Sendung Kontraste veröffentlicht wird. Die ersten Bilder von einer unwahrscheinlichen Umweltzerstörung in der Wismut-Region werden gezeigt.
Natürlich weiß jeder, dass die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft mit dem Tarnnamen Wismut Uran abbaut. Es weiß nur keiner, ob er das wissen darf. Die Berufswerbebroschüren der Wismut verraten mit keinem Wort, was eigentlich abgebaut wird. Auf die Verheimlichung folgt die Verdummung. Die Wismut-Propaganda legt dem Bergmann den strahlenden Uranbrocken in die bloße Hand. Und weil die sowjetischen Atomwaffen für den Frieden sind, gibt es noch eine hakenschnäblige Friedenstaube dazu, die gerade ein Atombömmchen abwirft.
Das habe ich natürlich unter höchster Anspannung mit versteckter Kamera aufgenommen. Und das war aber eine heikle Sache. Also das hätte die Stasi nicht mitkriegen dürfen, dass ich das Video gemacht habe.
20 Spitzel setzt die Stasi auf Beleites an. Und dennoch, seine Recherchen bleiben unentdeckt.
Sperrschilder warnen vor dem Fotografieren, aber nicht vor den radioaktiven und toxischen Gefahren der Deponien. Die Aufbereitungsschlämme enthalten sämtliche radioaktiven Zerfallsprodukte des Urans. Das bedeutet ca. 85% des Radioaktivitätsinventars der aufbereiteten Uranerze. Insbesondere Thorium und Radium kommen hier in hohen Konzentrationen vor, aber auch das hochgiftige Arsen. Dort, wo der Schlamm an der Oberfläche abtrocknet, bildet sich feiner, staubiger Sand. Und wenn stärkerer Wind aufkommt, entstehen hier radioaktive Sandstürme.
Die Pechblende wurde dann mit Hilfe des kirchlichen Forschungsheims Wittenberg herausgegeben und zeitgleich in Ost und auch in West verteilt. So erfuhr der Staatssicherheitsdienst aus der Frankfurter Rundschau von Beleites Dokumentation. Die Veröffentlichungen in der Westpresse wiederum schützten den jungen Umweltaktivisten, denn die Mächtigen wussten, würden sie ihn verhaften, würde alles wenige Stunden später in den Medien der Bundesrepublik veröffentlicht.
Und dann war damals auch so eine Motivation, wo ich dachte, die studieren durften, die haben dann irgendwann ihre Diplomarbeiten geschrieben. Und ich dachte, naja, irgendwie hat das ja auch seinen Reiz, mal ein Manuskript zu schreiben oder zu zeigen, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Und dass es dann diese auch politische Wirkung hatte, war was ganz anderes. Aber für mich war das auch selber so eine Art außeruniversitäres Diplom.
Dresden im Frühling. Die Vögel auf dem Grundstück Unterer Kreuzweg 1 zwitschern aufgeregt in den ersten warmen Sonnenstrahlen. Michael Beleites könnte sicher jeden einzelnen Vogel identifizieren. Hier ist seine Arbeitsstelle, jetzt im Jahre 20 nach der Wende. Seit 9 Jahren ist er Leiter der Behörde mit dem Bandwurmnamen Behörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Mit seinem Freund Jörn Motes hatte er 1989-90 in Gera die Stasi aufgelöst. Sprach mit den Stasi-Offizieren, die für den operativen Vorgang Entomologe verantwortlich waren. Und bekam von einigen sogar eine Entschuldigung für das, was sie ihm angetan hatten.
Es ist nie mein Ziel gewesen, dass die Stasi zu meinem Lebensthema wird. Und insoweit sind dann immer sozusagen 2 Seelen in meiner Brust, weil ich es auf der einen Seite sehr wichtig finde und auch engagiert betreibe. Auf der anderen Seite denke, das ist ein Thema, was eigentlich nicht aus mir selber heraus erwachsen ist. Es geht auch darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass so Geschichtsaufarbeitung nicht in der Sortierung von Menschen besteht. Die Guten in das eine Töpfchen und die Bösen in das andere Töpfchen.
Das Leben in der Lüge ist die Grundstütze des Systems. Und deshalb ist das Leben in der Wahrheit die Grundbedrohung des Systems und wird von diesem mehr als alles andere bekämpft.
Dieser Satz von Václav Havel, das hat mich damals sehr bewegt. Und deswegen war das für mich auch relativ klar, dass ich da nicht allzu weit mich verbiegen werde. Aber das Leben in der Lüge war natürlich immer auch verknüpft mit einer permanenten, subtilen Nötigung in die Anpassung hinein. Für mich muss ich sagen, dass ich ja außer einer möglichen Inhaftierung ja eigentlich alles, was man verlieren konnte, schon verloren hatte. Also ich durfte nirgendwohin mehr aus dem Land, ich hatte beruflich keinerlei Chancen und da hat man alles verloren, womit der Staat sonst drohen konnte. Und deswegen muss ich auch sagen, je beschnittener und je geringer die äußere Freiheit war, desto größer wurde die innere Freiheit.
Michael Beleites schrieb eine Arbeit über die Begründer von Deutschlands berühmtesten Vogelwachten, die allesamt aus seiner Heimat um Zeitz stammten. Geht mit seiner Familie, die auf einem Hof mit Hühnern und Gänsen bei Dresden lebt, viel in die Natur, macht mit den Dorfbewohnern früh um 5 Uhr Vogelwanderungen und hat sie immer noch alle zu Hause, die alten Vogelschallplatten, mit denen seine Liebe zur Natur begann.
Der Hausrotschwanz sang sein einfaches Lied.
Als 11-Jähriger, also das erste Jahr, als ich im Sommer mit dem Vogelbringer zusammen losgezogen bin, um Vögel zu fangen und zu bringen, da gab es in den Braunkohletagebaulöchern eine subtropische Vogelart, die sich da angesiedelt hat, wegen dem besonderen wärmeren Kleinklima. Und das waren Bienenfresser. Und diese Bienenfresser, ungefähr so groß wie eine Amsel, aber völlig knallbunt, also türkis schillernde Unterseite, gelbe Kehle, rote Augen und honigfarbenen Rücken, braune Schultern. So was völlig Buntes in dieser ja doch geschundenen Tagebaulandschaft. Und dann die Tiere noch ganz aus der Nähe zu sehen, nämlich sie in der Hand zu haben, das war für mich was ganz Beeindruckendes. Und wenn ich heute mal irgendwo in Italien oder in Südeuropa bin und diese nur von Weitem die Rufe solcher Bienenfresser höre, da ist das alles wieder da.
Pechblende und Zitronenfalter. Der Umweltschützer Michael Beleites im Porträt. Feature von Alexa Hennings. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Simone Kapst und Martin Brauer. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton André Lühr. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Henry Bernhard. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009.